den Knopf, gucke, ob irgendeine Zahl losgeht. Ich denke, ja.
Ich bin auch im Raum, aber übergebe direkt an dich, René.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Projektes. Ah, nee, nochmal. Wie heißt unser Projekt?
Unser Projekt heißt Projekt Umbruch.
Gut, nochmal.
Wenn du da mit dem Genitiv
essst,
das schneiden wir alles raus. Wir machen jetzt hier Klack nochmal.
Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcast-Projektes. Wir sind heute in Magdeburg, genauer gesagt Daniel und ich.
Hallo.
Sind heute in den Zug gestiegen und 2 Stunden bis nach Magdeburg gefahren und dürfen heute zu Gast sein bei Irmgard. Das freut uns sehr. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Geschichte und ja, wollen gerne gleich von dir hören. Irmgard, wann bist du denn geboren und wo? Wo bist du denn groß geworden? Du warst ja nicht immer in Magdeburg.
Ich bin Jahrgang 52, also ein absolutes DDR-Kind. Bin im Umland von Magdeburg groß geworden, auf einem Dorf, kleinen Dorf, wo man sehr behütet aufgewachsen ist, wo die Allgemeinheit erzogen hat, was ich nicht immer toll fand als Kind. Aber im Nachhinein, jetzt in meinem Alter, muss ich sagen, es war genau richtig für mich.
Und wann bist du nach Magdeburg gekommen?
Nach Magdeburg bin ich Mitte der 70er Jahre durch meinen Mann. Der hat studiert und ist dann hier im Dimitrov-Werk als Ingenieur. Und so sind wir nach Magdeburg gekommen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ein Kind. Und später sind zwei noch dazugekommen. Aber seitdem lebe ich hier in Magdeburg.
Oh Gott, also ich hoffe, dass jetzt hier nicht die Person... Ich habe mich nur kurz gefragt, Studentin, und du hast in einem Dorf... Um Magdeburg, wie hat man sich da kennengelernt? Gab es da so eine Dorfdisco-Situation, so eine romantische?
Wir stammen beide aus dem Dorf, nur dass ein Wald dazwischen war. Aber wir, ja, stimmt, damals hat man sich noch auf der Disco kennengelernt. Es war, ja, Disco ging man. Es war großartig. Disco, damals gab es noch so richtige Bands, würde ich jetzt mal so sagen, die sich so aus der Dorfjugend zusammenfand, wenn wir zur Disco, es gab bestimmte Punkte, wo absolut, da musste man hin. Und wir sind ganz viel nach Lübars zur Disco und das war Highlight für uns. Das hat um 8 angefangen und um 12 geendet. Dann ging es nach Hause, also das war noch alles Zucht und Ordnung. Vor allen Dingen, es war auch großartig, zu DDR-Zeiten gab es dann auch immer eine Quote. Die Bands hatten eine Quote mit 60-40, also 60% DDR-Musik und 40% aus dem kapitalistischen Ausland. Aber das wurde nicht eingehalten. Wenn alle weg waren, die lange Ohren gemacht haben, dann war das, und ich muss sagen, es war großartig. Ich erinnere mich gerne dran. Leider da, wo wir gerne hingefahren sind, das gibt es nicht mehr, ist zerfallen und allem. Aber trotzdem sind es nach wie vor wunderbare Erinnerungen.
Und hast du dann hier in Magdeburg eine Ausbildung oder auch ein Studium gemacht? Oder?
Ausbildung und allem habe ich draußen auf dem Dorf. Also nicht auf dem Dorf, das war dann schon eine Kleinstadt. Mhm. Ich habe in einem Kleidungsbetrieb gelernt, 3 Jahre. Und in diesem Zuge nachher auch dort in diesem Betrieb meinen Meister gemacht. Da musste ich auch hier nach Magdeburg. Also das ist alles draußen passiert, also im Umland.
Das heißt, hier in Magdeburg hast du dann einfach auch dann schon gearbeitet?
Ich bin nach Magdeburg gekommen und habe mich hier in Magdeburg dann beworben und bin weiter in der Bekleidungsindustrie geblieben. Das ist dann nachher somit das Größte hier gewesen, Magdeburger Oberbekleidung. Wir hatten 17 Werkstätten und ich war im Zuschnitt. Und ja, das war schon großartig. Ich muss sagen, dieses Magdeburger Oberbekleidung, der Betrieb hat sich nachher auch aus vielen Betrieben hier in Magdeburg zusammengesetzt. Somit ist das gewachsen. Unter anderem ein sehr bekannter Betrieb, der dort mit reingewachsen ist, ist Bormann. Mhm. Das hier in Magdeburg immer noch sehr vom Klang her ist. Man nannte ihn den Dior des Westens, des Ostens. Oh Gott.
Und um nochmal eine bessere Forschung zu bekommen, also wie alt warst du denn dann, also oder was, ja, wie alt warst du, als ich hier dann ja schon mit kleiner Familie und wahrscheinlich ja auch einer Vollzeitstelle, viel Arbeit, wie war so ein Alltag für dich dann hier?
Naja, als in der DDR gingen alle arbeiten. Also es gab wenig, dass man als Hausfrau. Es war ja Vollzeit. Ich dann in dieser Zwischenzeit hier in Magdeburg, und zwar 1979 habe ich meinen zweiten Sohn bekommen. Zu DDR-Zeiten war das immer so, man hatte eine gewisse Zeit an Zeit nach der Geburt und vor der Geburt. Ich habe dann, man konnte aber auch ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen. Und das habe ich auch bei meinem zweiten Sohn in Anspruch genommen. Der ist 79 geboren, also habe ich 81 dann so etwa wieder angefangen zu arbeiten. Mein dritter Sohn ist 1987 geboren. Da habe ich das auch ein Jahr in Anspruch genommen und somit, wenn wir jetzt rechnen, bin ich dann in die Zeit 89 mit in die Wende. Und dann war das für mich sehr schwer, irgendwo wieder unterzukommen, weil es war alles erstmal offen. Das, was ich gemacht habe, machte Oberbekleidung, wurde ganz, ganz schnell abgewickelt. Das war sofort weg. Ich muss sagen, dass ich gar nicht begriffen habe, so viel Menschen, so viel Werkstätten. Wir hatten hier in Magdeburg und Umland Werkstätten. Ja, das war von einem Tag zum anderen weg. Alles andere, man verlagerte vieles nach Italien oder wo auch immer hin. Das war so schnell abgewickelt, dass man da eigentlich gar nicht, und somit war ich fast eine mit der ersten, die dann eben arbeitslos war. Man hatte dann allen, so wie ich, die aus dieser Babyzeit rauskamen, dann die Möglichkeit gegeben, ein Jahr Arbeitslosigkeit. Dann ist man erst mal mit dem Arbeitsamt in Berührung gekommen, was für uns ja nun erst mal total neu war. Also das war sowas von Neuland und ich muss sagen, da war man auch ein bisschen verhalten. Und erstmal, dass man tatsächlich erstmal sehen musste, ja, was passiert denn jetzt hier? Oder was passiert denn eigentlich mit mir? Weil ansonsten ist man, man hat in einer Zeitung zu DDR-Zeiten geschaut, inseriert da jemand oder sucht oder hat sich das ausgesucht, wo man gedacht hat, hat auch vielleicht eine Bewerbung abgegeben oder nachgefragt. Entweder es hat geklappt oder nicht, aber mindestens hat man diesbezüglich wieder was gefunden. Und das war ja nun mal so meine Strecke, aber das gab es nicht mehr. Das gab es nicht mehr, das, was ich gemacht habe. Und ja, das war man ja überhaupt nicht gewöhnt. Vor allen Dingen, dass man jetzt vor etwas stand, die Wende, die Grenzen waren offen. Ich an dem Tag, als die Grenzen offen waren, war ich zu Hause mit meinen Kindern. Mein damaliger Mann war so auf Fernfahrt. Da waren ein paar Freunde, die waren unterwegs und ich habe das nicht mehr mitgekriegt. Nächsten Morgen klingelt meine Nachbarin und sagt, du, die Grenzen sind offen. Ich sage, Quatsch, mach Fernsehen an. Ich bin ehrlich, ich konnte es gar nicht fassen. Ja, ich bin auch mit zu den Montagsdemos gegangen und habe auch gedacht und gehofft, dass sich bei uns was ändert. Aber dass tatsächlich die Grenzen aufgehen, bin ich jetzt ehrlich, das habe ich nicht gedacht. Und ob ich mir das so vorgestellt habe oder überhaupt, dass das passiert. Weil ich bin aufgewachsen, es waren die Grenzen. Ja, und die habe ich, habe ja doch mehr in Mitteldeutschland und bin nicht in unmittelbaren Berührung der Grenzen gekommen. Dass das nicht schön war und wir auch Besuch gekriegt haben aus dem Westen und wenn wir die zum Bahnhof gebracht haben und die sind hingefahren, dann wusste ich, da darf ich nicht hin. Das war manchmal sicher ein komisches Gefühl, aber man hat sich umgedreht, ist nach Hause gegangen und das Leben ging weiter. Ich muss sagen, auch mit den Montagsdemos, im Nachhinein, was ich mir dafür so wie wünscht habe und vorstellte, kann ich jetzt so, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Aber mindestens habe ich nicht das gedacht oder was da nachher gekommen ist. Ja, an dem Tag, wie gesagt, war ich alleine. Ich bin dann durch die Stadt gefahren und die Stadt war verhältnismäßig leer. Und ich wusste eigentlich auch gar nicht so richtig, was ich sagen sollte. Reißen jetzt alle mal die Arme hoch und schreien Hurra? Oder sollst du jetzt mal Hurra schreien? Die Stadt war leer, komischerweise. Und es war schon ein eigenartiges Gefühl. Weil ich musste das ja eigentlich für mich selber jetzt erstmal ordnen. Dann ging das nachher sehr schnell, was auf einen eingestürzt ist. Mein ältester Sohn war zu dieser Zeit gerade 9. Klasse. Es kam die 10. Klasse. Ich muss dazu sagen, was da alles gekommen ist, schulmäßig, da erinnere ich mich noch dran. Der kam nach Hause und sagte, ich brauche keine Prüfung mehr zu machen. Und Russisch schon gleich gar nicht, das braucht kein Mensch mehr. Und ich bin da nur mit offenem Mund. Das ist doch Bildung, das ist doch dein Abschluss. Daraus machst du doch was. Ich muss sagen, das hat mich nachher, glaube ich, fast überfordert. Da musste man ganz schön gegenkämpfen, weil ein Junge, der war ja jung, der für den, was war da jetzt? Die Grenzen sind offen, jetzt ist die freie, vielleicht war die Jugend dann ein Stück weiter, aber nicht ich. Ich konnte in denen diese Dimension überhaupt nicht denken, dass ich mein Leben dadurch so ändern würde, glaube ich. Darüber habe ich nicht mal nachgedacht. Ich habe nur gesagt, also das gibt es hier nicht. Hier wird ein Abschluss gemacht und nachher wird zugesehen. Ich muss sagen, er hatte... er wollte gerne Lehrer werden und in dem Sommer habe ich noch in den Ferien dafür gesorgt, dass es gab zu DDR-Zeiten Berufsausbildung mit Abitur. Und nach wie vor, finde ich, war das eine riesengroße Gutsache. Man, denke ich, führt es vielleicht jetzt, allmählich kommt es ja wieder. Muss sagen, das fand ich großartig und dann stand das ja für ihn fest. Er macht Berufsausbildung mit Abitur. Auch wenn die Grenzen jetzt offen sind, wird das. Da ich mir nach wie vor immer noch nicht vorstellen konnte, dass sich da dran was ändern wird. Dass sich mit der DDR was ändern wird. Zerbrach sich ganz schnell. Es gab keine Berufsausbildung mehr mit Abitur. Alle waren sehr verhalten. Ich muss sagen, die Jahrgänge, die da so ihren Schulabschluss gemacht haben, das war schon recht heftig. Weil für meine Begriffe war das eigentlich nachher so ein bisschen in der Luft hängen. Ob die jungen Leute das so empfunden haben, weiß ich nicht. Aber für mich, weil es ging nicht weiter.
Das war unklar, wie. Das war ja vorher, war es ja relativ klare Wege.
Richtig.
Man konnte sich sicher sein, man kriegt vielleicht nicht unbedingt den Beruf, den man über alles liebt, aber man ist abgesichert.
Richtig. Und
ich stelle mir das schon auch wirklich schwer vor. Du musstest für dich ja überlegen, wie geht es überhaupt weiter, und du hast dann für deine Kinder oder vor allem für die, die auch schon an einem Moment sind, zu gucken, wo geht es weiter, eher am Ende der Schule. Ja, auch hast du ja auch mit die Verantwortung, dann zu schauen, was wird, und das mitzutragen. Das ja, stelle ich mir schwierig vor.
Also darüber hinaus muss ich sagen, dass ich da weitergedacht habe. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Es gab ja diese Struktur, die ich ja in meinem ganzen Leben bis dato so auch erlebt habe. Dann war plötzlich alles offen und es war eigentlich nichts mehr da. Und ja, was machen wir? Also es war mir klar, dass mein Sohn da nicht irgendwo jetzt Halligalli auf der Straße spielt. Und ja, was wird? Wir haben dann noch mehr probiert. Aber hier, Osten, Magdeburg, ich kann es jetzt nur für mir sagen, war nichts mehr. Überall, wo wir hinkamen, behalten sie mal noch ein Jahr zu Hause und im nächsten Jahr, nein, passiert nicht, wird nicht ein Jahr zu Hause. Dann war der nächste Schritt, so Kollegenkreis war ja dann auch hier bei seinem Vater, bei meinem damaligen Mann, und dann wurde schon mit, dann wurden Annoncen gesammelt, dann kam ja schon der Westen rein. In der Zeitung waren dann schon Annoncen aus dem Westen und mein Sohn hatte sich dann einen Beruf ausgesucht, der in die Richtung des Hotelfachmanns geht. Dann war Braunschweig war das nächste, da war eine Annonce, wir dahin. Ja, da kommen wir jetzt, ich sage das jetzt einfach mal so, als Ossis, und da haben wir den Westen. Und kommen dahin und sind der Meinung, wir stellen uns da einfach mal vor und schicken da unseren Sohn hin, der da bitteschön lernen muss, und muss sagen, da haben wir so das erste Mal von oben herab mitbekommen, wer wir da so sind. Und ich meine, da ist man dann schon recht verhalten. Aber wir haben dann auch weitergesucht. Er ist dann weiter Richtung Bayern. Das war schon und ist zum Schluss nach Augsburg und hat in einem sehr renommierten Hotel auch gelernt, 3 Jahre. Ich muss sagen, da waren wir recht glücklich, dass wir ihn unterbekommen haben. Aber ich muss sagen, die Entfernung, es war nicht kein Telefon, das man einfach mal anrufen konnte. Man hat ihn da abgegeben. Und es war schon recht, wenn wir mit ihm sprechen wollten, sind wir nach Helmstedt gefahren zum Telefon. Und ich muss immer sagen, in der DDR waren, wenn jemand gelernt hat außerhalb, war da ein Heim. Dann war das vom Lehrbetrieb ein Heim und das war reguliert. Und genau so natürlich habe ich mir das auch vorgestellt, weil Westen... Ich konnte mir das überhaupt nicht anders vorstellen. Ich muss sagen, das war es leider nicht. Es mit seinen 17 Jahren, die er da hingekommen ist, war er auf sich gestellt, ganz alleine. Er hat das mit Bravour geleistet, muss ich unterm Strich sagen. Aber es kamen viele Begleiterscheinungen, die ich mir hätte im Leben nicht mal vorstellen können. Er hat das, er war mal zu Hause und hat das sogar gesagt. Er hat gesagt, also stellt euch mal davor, da verkaufen die Drogen und sowas. Ja, ich habe das registriert. Aber ich hätte nie für möglich gehalten, dass mein Sohn dann auch dabei ist. Das kam ja, das war ja das... was das alles mit sich brachte. Also ich muss sagen, das kam so viel auf einen ein, dass ich persönlich nicht mal drüber nachdenken konnte, ob das so ist oder nicht ist. Ja, es war, so wie du vorhin schon gesagt hast, es war so viel, was plötzlich aufging, auf einen zuströmte, wo man überfordert war, darüber nachzudenken. Betrifft es dich jetzt? Müsstest du da was tun? Kannst du da was tun?
Ja, du bist ja in Magdeburg geblieben.
Ich bin in Magdeburg geblieben, ja.
Also da gab es nicht den Impuls dann auch, sagen, okay, jetzt müssen wir, oder wollen oder gezwungenermaßen auch in den Westen zu gehen. Du, oder ihr wolltet erstmal irgendwie hier bleiben und du hast dann, also genau, hier dann einfach dann doch irgendwann wieder Fuß gefasst.
Ja, ich muss sagen, es kam nicht nur die Wende. Für die DDR, für mich kam auch eine Wende. Und zwar, meine Ehe ist auseinandergegangen in diesem ganzen Zyklus. Mein damaliger Mann hat auch seine Arbeit verloren. Das ist schon nicht einfach. Wenn beide jetzt zu Hause sind, wo kommt das Geld her? Das war nicht, ich muss sagen, das damals Arbeitsamt, das waren ein paar Mark. Dass man musste 3 Bewerbungen mindestens im Monat abgeben, sonst haben sie einem das auch noch gekürzt. Man wusste, es ist nur ein Jahr. Was kommt dann? Ich muss sagen, die Angst, dieses Existenzverlust, die ist schon gewaltig. Und auch wenn der Hauptverdiener, wenn man es so sagt, man hat beiden gleich dazu beigetragen und jetzt ist nichts mehr. Das kann man sich nicht vorstellen. Also zu damaliger Zeit, wir konnten es uns nicht vorstellen. Auch die Maschinenfabrik wurden ja dann alle so allmählich abgewickelt. Man hatte tatsächlich vom Kopf her angefangen. Das sind so die Ingenieure raus. Da hat man dann, kamen andere aus dem Westen, die man da hingesetzt hat und unterm Strich kann man das so sagen, die Betriebe sind alle bankrott gegangen, pleite. Nach wie vor, ich muss immer sagen, das war schon eine schlimme Zeit. Und man konnte das eigentlich überhaupt nicht fassen. Die haben noch bis jetzt gearbeitet und ganz viel ist davon auch ins kapitalistische Ausland, fürs kapitalistische Ausland geliefert worden. Und plötzlich war das alles nicht mehr wert, nicht mehr da. Da hat jeder dann versucht, anfangen zu schwimmen. Was kann ich jetzt tun? Ich muss sagen, und da gab es ja viel, viel Sachen, wo man manchmal Schmunzeln gekriegt hat, wenn man zu der Zeit noch schmunzeln konnte. Unter anderem gab es damals, ich glaube, das gibt es bis heute noch, aber hier damals zu Ostzeit, also gerade nach der Wende, ist so Versicherungen, unter anderem Vermögensberatung. Da hat dann nachher mein Mann angefangen. Und diese Strukturen, dieses selbstständige Arbeiten und mit dieser selbstständigen Arbeit dann auch sein Geld zu verdienen. Man musste das Geld ja dann verdienen bei den Menschen, denen es eigentlich genauso ging, wie es uns ging, nach einer neuen Existenz suchen. Neu anfangen, neu, auf Deutsch gesagt, zu erfinden.
Und hast du einen neuen Beruf gelernt?
Nein, neu gelernt habe ich nicht. Ich muss sagen, wie heißt es, manchmal kann man Glückskind sein. Ich hatte eine Nachbarin, die hat im damaligen, jetzt ist es Karstadt, damals hieß es Zentrumwarenhaus, gearbeitet. Die klingelte, es war Weihnachtszeit, die sagt, du, die suchen jemanden für die Weihnachtszeit. Mhm. Also war es dann der Verkauf. Okay, ich bin hin. Ich fand es großartig, es hat mir riesen Spaß gemacht. Die hätten mich auch gern behalten, übernommen, aber so wie überall, die hatten alle Stopp. Da war nichts. Es war immer eigentlich ein Abwarten. Was kommt danach? Aber dadurch, dass ich schon in den Handel für diese paar Monate mal reinschnuppern durfte, kam plötzlich meine Nachbarin ein paar Monate später und sagt, du, Rossmann, sucht Urlaubsvertretung. Super, bewerbe mich, mache ich. Bin dort auch hin, habe mich nicht dumm angestellt, war da ein paar Monate und in dieser Zeit hat Rossmann hier in Magdeburg eine neue Filiale eröffnet. Und das war mein Sprungbrett. Somit bin ich wieder richtig in Arbeit gekommen. Leider nur 4 Stunden, aber mindestens war man wieder in Arbeit. Ich muss, dann bahnte sich ja an, meine Scheidung, das war einfach zu wenig. Und dann habe ich versucht, dass man mehr, habe mich auch ganz dolle viel beworben, aber wenn man irgendwo war, das war im Handel, ja, der Handel, das war eigentlich das Einzige, wo man zu dieser Zeit, weil die Geschäfte explodierten ja plötzlich, ja, das ist diese Zentren und allem.
Die Westgeschäfte.
Die Westgeschäfte, ja, die kamen, die anderen sind zugrunde gegangen, ja. Die kamen und dann bewarb man sich, aber es war immer nur 4 Stunden. Und da habe ich gesagt, da ich bei Rossmann schon etliche Jahre hatte, habe ich das natürlich nicht aufs Spiel gesetzt. Muss sagen, war wieder ein Glückskind. Ich habe ein ganz liebes Patenkind, die arbeitete bei Douglas. Die hat hier bei zu DDR-Zeiten HO, Drogerie HO, gelernt. Auch dasselbe ist ihr passiert. Nach der Lehre ausgelernt, gab nichts mehr, Sprungbrett. Sie ist nach Helmstedt gegangen und hat bei Douglas Arbeit gefunden. War auch recht fleißig und allem drum und dran. Und als man die erste Douglas-Filiale hier in Magdeburg eröffnet wurde, war sie dann die Chefin. Die damalige, die Bereichsleiterin, wollte das trennen. Sie wollte nicht Westen und Osten mischen. Sie hat gesagt, nee, das ist nicht so, dass man Westchef den Ostangestellten vor die Nase setzt. Sie wollte schon, das gleich fand ich auch großartig. Somit war mein Patenkind hier, das war damals im Florapark. Und dann bahnte sich an, dass in Magdeburg direkt im Stadtzentrum neues Center gebaut wurde, Allee Center, und da kam eine zweite Douglas-Filiale rein und sie wusste, ich meine 4 Stunden, das reicht nicht hin, das reicht nicht vorne. Und dann rief sie an, hat sie gesagt, du schreib eine Bewerbung als Lagerist. Habe ich gemacht. Das hat auch geklappt und somit bin ich dann ganztags, also Vollbeschäftigung, zu Douglas als Lagerist. Ich muss sagen, als ich das erste Mal dann so bei Douglas gearbeitet habe und ich habe die Produkte, das sagte mir ja überhaupt nichts. Ich habe in meiner Bewerbung, ich bin bereit, und mich weiterzubilden und allem drum und dran. Und das war ja auch so dieses Kratzen. Jetzt, das musst du jetzt, und du, das ist auch, der Wille steht dahinter, das lernst du und das machst du. Und sie hat mich darin auch bestärkt, das schaffst du, und das ist ja toll. Ich muss ja sagen, selbst wenn man jemanden so weiterempfiehlt, dann steckt ja auch ein bisschen Druck dahinter, dem auch gerecht zu werden. Und ich denke, das liegt schon in meinem Charakter, dass ich da nicht irgendwo versagen und also. Aber als ich dann, ich hatte auch eine gewisse Einarbeitszeit in Braunschweig, als ich dann die Produkte gesehen habe, zu welchem Preis, habe ich gesagt, oh Gott, bewirb dich lieber noch woanders, das wird hier nichts. Ich meine, jetzt ist...
Wer soll das kaufen? Ne?
Wer soll das kaufen? Genau war das. Und ich muss sagen, mittlerweile sind 3 Filialen dieser Kette in Magdeburg und das ging wunderbar. Allee Center ist mittlerweile 25 Jahre. Und ich muss sagen, ich bin maßlos dankbar. Ich habe da mein Geld verdient, habe damit meine Kinder großgekriegt. Und ich habe die Glückschance, muss ich immer sagen, gehabt und auch genutzt. Und ich bin dann später auch im Verkauf gewesen. Es gab viele Schulungen, weil es dann auch hieß, viele Schulungen. Und wir waren, ich glaube auch alle, wir waren so ehrgeizig, dass wir das wollten. Und ich muss sagen, aber viele zu dem Zeitpunkt, man hat ja dann ringsrum auch mitbekommen, die hatten nicht so viel Chancen. Ich muss sagen, nachher habe ich das mitbekommen, dass Ingenieure dann sauber gemacht haben, um dass sie weiter einfach irgendwo eine Beschäftigung hatten. Sie waren einfach nicht mehr gefragt. Ich muss sagen, das war schon ganz schön traurig. Das konnte man manchmal einfach gar nicht fassen. Und wie viele dann keinen Fuß mehr in die Tür gekriegt haben, muss ich sagen, diesbezüglich bezeichne ich mich schon als Glückskind.
Ist ja noch so eine mehrfache Komplexität. Also ich glaube, wir haben sonst immer Leute, die Kinder oder jugendlich waren, um die Wendezeit herum. Und ja, heute haben wir so ein Beispiel, wo man diese Komplexität sieht, dass man muss für sich selbst gucken, man muss für die eigenen Kinder, wenn sie ein gewisses Alter haben, so ein bisschen mitgucken. Das täuschen wir uns nicht. Man ist auch über das 18. Lebensjahr hinaus mit den Kindern noch ein bisschen beschäftigt. Mit der Partnerschaft muss man dann auch gucken. Das finde ich ja auch immer so ein interessantes, schwieriges Thema, wie das, also wenn jetzt beide beispielsweise arbeitslos werden, was da passieren kann. Und dann, ja, das ist vielleicht meine Frage, die Stadt muss man gewisserweise auch angucken anscheinend oder so ein bisschen mitgucken. Ja, also es ist eine sehr komplexe Rolle, wenn man sozusagen Elternteil ist, gewesen ist in dieser Phase. Ja, aber ich fragte mich dann, wir sind ja jetzt hier in Magdeburg, wir sind in einem bestimmten Stadtteil. Habt ihr damals auch in diesem Stadtteil gewohnt? War das hier so ein bisschen, also das hatte ich mich gefragt, wie sich die Stadt auch so verändert. Für mich war jetzt schon interessant zu hören, dass es, also normalerweise verstehe ich es so als so ein bisschen so eine Art Verfallsgeschichte. Aber ganz so ist es ja nicht, denn tatsächlich der Kapitalismus kommt und bringt die Geschäfte mit und die Center und sowas wie in, wo ich herkomme, in Hellersdorf, ist auch so ein Center gewachsen und so. Das stimmt, es ist nicht immer nur, sondern es kam wirklich manchmal auch was Neues dazu. Das finde ich auch interessant. Aber wie würdest du sagen, hat sich die Stadt insgesamt verändert?
Die Stadt hat sich sehr verändert. Wie ich schon am Anfang sagte, als erstes kam die Kaufkraft. Das erste Center wurde auf der Grünen Wiese. Das war noch ein Stück außerhalb von Magdeburg. Das hat man gebaut an einer A2 direkt, das ist auch von allen Seiten gut, das wurde auch gut angenommen. Da standst du manchmal Schlange, Stunden, damit du da hingekommen bist mit dem Auto. Das zweite war dann schon etwas näher ran an Magdeburg und dann fing man an in Magdeburg zu bauen. Das erste, die Center, die sind ja hintereinander. Die sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das erste ist unmittelbar in der Nähe vom Bahnhof. Das war das City-Carré. Danach kam dann ein kleineres Center und dann danach das größte. Die sind alle so 200 Meter auseinander, wenn man so will. Kam das Allee-Center, was das größte war. Also ist nicht wahr, es besteht ja noch. Das, was es mit Magdeburg gemacht hat, die Innenstadt, man hat geglaubt, die Innenstadt geht jetzt so ein bisschen, sie geht tot. Weil die eigentliche Geschäftsstraße war dann tot mit den kleinen Geschäften. Was so ein bisschen war, die sind in dieses Center reingegangen. Man hat das ja alles zentralisiert. Es war bequem. Es war mit Parkplätzen und allem drum und dran. Und dieser Westen, dieser Konsum, das war, da hat der Osten verloren in jeder Richtung. So wie, es war ja am Anfang, als ob der Westen abrutscht. Es war nichts mehr von dem da. Es war der Westen. Und das erste war konsummäßig.
Aber das ist ja eigentlich fast eigentlich absurd in der Zeit, wo hier viele, viele Menschen arbeitslos geworden sind, gucken mussten, wo sie überhaupt bleiben, wie sie ihr Geld verdienen. Und das, was kommt, sind Geschäfte mit teuren Westprodukten, die ja eben auch nur funktionieren, wenn es Leute gibt, die irgendwie kaufen. Und das ist ja eigentlich eine interessante Gleichzeitigkeit oder so ein Spannungsfeld. In Stuttgart war es ja das, was sich Leute ja auch gewünscht haben, diese Westprodukte haben zu können, sie nutzen zu können. Aber ich kann mir das irgendwie immer noch schwer vorstellen, dass das dann wirklich funktioniert hat, dass wir ja nicht nur gucken gegangen sind, ah, jetzt ist jetzt, so sieht der Westen aus und so riecht er, sondern wo diese Kaufkraft, wo kam die denn her? Oder war es dann schon so später in den 90ern, wo dann sich Sachen schon wieder anders formiert hatten und es sicherlich auch Leute gab, die dann ja sich auch ja nicht nur verloren haben. Es gab ja auch die Ostdeutschen, die genau irgendwie neue Chancen hatten, die ja auch Geld verdient haben wahrscheinlich. Aber es sind ja eher Leute vielleicht auch weggegangen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt Magdeburg der Magnet war für ganz viele Westdeutsche, die jetzt hierher gezogen sind. Da stelle ich mir in so einen Phasen, ja, interessant vor, dann genau, kommen diese Einkaufszentren. Aber wer hat sie genutzt?
Das ist mit dieser Öffnung sind viele in den Westen gegangen zum Arbeiten. Es stimmt. Wir haben ja Nähe Wolfsburg. Da ist ja Braunschweig. Also dann ging das schon, man hatte sich dann schon überlegt. Die sind gefahren. Dann war es, wenn man beim Arbeitsamt, es war ja zumutbar, 80 Kilometer, ja, es gab ja diese, der konnte, der hat das schon getan. Ich meine, dann entweder ist der Mann gegangen und ist ja wie Montage bis Bayern oder irgendwo, selbst ins Ausland ist man gegangen, Schweiz, wie das ist, kenne ich viele. Aus dem, man hat schon gesucht, dass man irgendwie, Handwerker zum Beispiel, die waren dann weg. Mhm. Ja, das ist, und das war ja auch, was ich jetzt erzählt habe mit dieser Kaufkraft, dass die Center gebaut wurden, das war so die zweite Hälfte der 90er. Am Anfang, die Kaufkraft, die kam, also die Produkte kamen schon rein und ich muss Ihnen sagen, das waren manchmal, wo verkauft wurde, da würde man heute vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Es waren Scheunen oder irgendwas, das wurde angemietet, Hauptsache man hat verkauft. Ja, das, ich meine, es war der Hunger auch da nach dieser Ware. Ja, selbst wenn es drauf ankam, Helmstedt ist nicht weit, dann ist man dahin gefahren. Natürlich war das alles, nachdem wir dann auch die Mark hatten, die D-Mark. Ja, das ist danach. Ich weiß, hier hinten waren so Ställe, da war nachher nichts mehr drin. Und da war die Ware dann eben reingestellt und man konnte dann da kaufen. Selbst da waren dann Schlangen, um dass man die Ware bekam. Das, ich meine, es ist sicher unvorstellbar, wenn man das jetzt so erzählt, aber jede Nische oder auf Deutsch gesagt, sage ich das jetzt einfach mal, jeden Stall, den sie nutzen konnten, den haben sie genutzt. Und dann wurden die Westwaren verkauft.
Und gekauft,
genau.
So ein großes Bedürfnis danach gab.
Richtig, genau. Das ist, so wie ich vorhin gesagt habe, Ingenieure haben dann Reinigungsposten. Ich meine, sie haben damit auch Geld verdient. Wie sie sich damit gefühlt haben, ich glaube, das steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Weil wir das vorher ja auch an anderer Stelle hattest, du Magdeburg so als Arbeiterstadt markiert und dann, also ja, ich finde es eine interessante, also auch eine ganz schöne Herausforderung. Du bist jetzt eine Arbeiterstadt, du definierst dich über die Industrie deiner Stadt und das prägt das Stadtbild, prägt die Mentalität der Leute im Ort und ja, natürlich, du kannst dann, hast du so eine Marktwoche oder irgendwie oder eine kurze Marktphase, wo eher der Konsum im Zentrum des städtischen Lebens steht, aber das erfüllt ja, das kann ja nicht das erfüllen und ausfüllen, was die Industrie vorher hatte. Das ist jetzt Magdeburg zu so einer Art Trabant, also so Trabant im Sinne von Mond, nicht Trabant im Sinne von Auto, so einem Trabant geworden von Wolfsburg. Oder wie hat sich sozusagen diese Stadt neu entwickelt oder neu gefunden oder hat sie das nicht und ist das noch so eine offene Lücke?
Nach der Wende, wenn ich jetzt sage, es ist eine Arbeiterstadt, es ging ja nicht alles gleich plötzlich. Von einer Minute zur anderen, so wie ich es bei mir erzählt habe. Das war sehr schnell abgewickelt. Die Schwermaschinenindustrie zog sich ja noch. Ja, das muss man nicht denken jetzt, dass das von einem Monat auf den anderen ging. Das hatte schon noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Es schlich sich. Wie ich gesagt habe, von oben her wurde entlassen. die Ingenieure, die Arbeiter, das lief ja alles immer noch. Also war dann auch immer noch Geld da bei gewissen Schichten. Das zog sich alles so allmählich raus. Alles, was jetzt doch mehr Magdeburg als Industriestadt ausgemacht hat. Und man konnte Magdeburg an jeder Ecke von Magdeburg war was. Ob es Richtung Roten See raus war Industrie, viele Menschen dort gearbeitet. Wie gesagt, hier in diese Richtung Buckau, Salbke. Das zog sich erst alles allmählich raus. Da ist man nicht gekommen und hat, das wird abgewickelt. Das ging ja allmählich abgewickelt. Das zog sich nicht, das kann man jetzt nicht mit Monaten bezeichnen. Es zog sich schon hin, aber es zeichnete sich alles ab, dass das rausging, auch wenn man irgendwie noch Hoffnungen hatte. Es gab ja auch dann trotzdem noch Auftragsbücher, die auch voll waren. Aber das war nicht mehr so relevant. Man wusste, das geht, wie war das immer so schön, das Wort, abgewickelt. Es geht den Bach runter. Das Schlimme. Und manche, die das dann gemerkt haben und Chancen einfach hatten, die sind dann schon vorzeitig gegangen. Und selbst bei dieser Abwicklung, wenn man in diese Betriebe reingekommen, hat man ja gesehen, welches Potenzial da ist. Dann hat man schon gewusst, wir hatten ja gut ausgebildete Leute, dann hat man die schon auch versucht, so untereinander wohin zu schicken. Dass man sagen könnte, so von heute auf morgen war kein Geld mehr da, so in dieser Art ist es nicht. Ich denke, selbst als DDR-Bürger war ja auch eine gewisse Grundsubstanz, die jeder erspart hatte, da. Da war es ja auch noch möglich, dass man damit jetzt und sich viele Dinge erfüllen konnte. Aber wie gesagt, auch dann, man stand eben auch davor, ja, wie geht es weiter? Das war ja, ja, die Grenzen sind offen, aber was? Mhm. Denn hier wurde es abgewickelt. Es war ja auch so, dass wenn man zum Arbeitsamt kam, dann wurde einem ja tatsächlich erstmal vermittelt, du wirst jetzt von uns erstmal geschult, damit du auch tatsächlich was bringen kannst. Ich kann das jetzt nicht anders ausdrücken, aber wir müssen dir jetzt erstmal zeigen, auf Deutsch, es wurde ja auch so gesagt, wie man arbeitet. Ja, das kann man sich alles gar nicht vorstellen, wenn man das jetzt nicht so, aber es gab auch nicht, dass man hätte tatsächlich den Hänger und jetzt geht's vorwärts. Nein, es war immer noch, du bleib mal ganz ruhig und wir bringen dir das schon mal bei. Es ist nicht so, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, weil du hattest das vorhin gefragt, nach der Scheidung und allem, wenn ich nichts gefunden hätte, wäre ich auch bereit gewesen, aus Magdeburg wegzugehen. Schon rein, ich hatte noch zwei kleine Kinder. Die brauchten schlicht und einfach ein festes, stabiles, dass sie sich entwickeln können. Aber da diesbezüglich, das meine ich auch so Glückskind. Das ist für mich auch anders gekommen und dafür bin ich auch maßlos dankbar. Das muss ich sagen. Und ich hatte auch noch meine Mutter und ich muss sagen, ich hatte auch gute Schwiegereltern und von der Warte. Ja, und, dankbar.
Und wenn du heute noch mit anderem zeitlichen Abstand auf die Zeit zurückguckst, wie geht es dir dann damit? Also ja, da kommen diese Erinnerungen mit auch, das ist eine sehr unsichere Zeit und genau, viele große Fragen und auch Ängste. Aber jetzt mit dem Abstand, mit dem, wie sich dann auch Sachen entwickelt haben, ja, wie guckst du da heute drauf? Ist es dann doch so ein Gefühl von, ach, ja, war nicht so einfach, aber eigentlich hat es trotzdem vielleicht zum Beispiel mehr Positives gebracht, mehr Möglichkeiten oder...
Auf alle Fälle, das würde ich jetzt so, wie du es gesagt hast, unbedingt bestätigen. Ich, bei allem die Unsicherheit, war es auch ein Aufbruch. Das kann man jetzt vielleicht mit Abstand ein Stück sagen. Und es war für mich auch ein Aufbruch. Und ich so ein Stück hin, bis man sich wieder gefasst hat, habe ich dann auch immer gesagt, ja, es ist nicht einfach, aber nicht zurück. Vorwärts. Weil was hätte denn ein zurückgebracht? Und das ist auch heute viele Dinge. Erstens, die werden nicht wieder so, wie sie waren. Auch da muss man sich irgendwo, glaube ich, finden. Aber was ich sehr schnell gemerkt habe, als wir so ein Stück dieses System hatten, war für mich, das ist meine persönliche Meinung, habe ich immer gesagt, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, was man möchte. Dass ich das jetzt tatsächlich, ich habe immer geglaubt, du wirst es nicht erleben, aber vielleicht erleben es deine Kinder, sie werden noch mal auf die Straße gehen. Dass ich das jetzt tatsächlich selber noch erlebe, bin ich schon ein bisschen sprachlos. Und ich muss auch sagen, ich hätte auch nicht gedacht, dass man geschichtsmäßig, so muss man es ja jetzt sagen, DDR aufarbeitet und dass viele Dinge, die doch ganz schön schief gegangen sind damals mit der Abwicklung, dass man das heute, ich sage nach 30 Jahren, doch schon erfährt, macht mich manchmal doch ein bisschen sprachlos. Ich hätte das wohl geschichtsmäßig später erwartet, aber ja, das ist selbst, dass man sagt, dass man damit Genugtuung hat oder so, das ist es auch nicht. Es macht einen wohl eher nachdenklich und sagt, naja, es ist doch das, was du gefühlt hast. Was anderes kann ich dazu jetzt eigentlich so gar nicht sagen, weil man hat schon, das kann doch jetzt so nicht richtig sein. Und aber es war auch eine gewisse Ohnmacht, die man da nicht hätte gegensetzen können.
Und siehst du dich trotzdem in deinem Selbstverständnis als Ostdeutsche? Ist das was, was für dich wichtig ist, wenn du über dich selber, über dich selber charakterisieren würdest? Oder hat das, fällt das irgendwie an Bedeutung?
Ja, ich sehe mich als Ostdeutsche, aber ich sehe mich jetzt im Ganzen auch als Deutsche. Ich muss immer sagen, das ist so, es hat ja, kann ja immer nur jeder von sich sprechen. Ich habe schon noch ein bisschen Probleme, wenn ich, ich sage es jetzt einfach in Anführungsstrichen, in den Westen reise. Und ich dann auch sage, wo ich dann herkomme. Entweder ist es nur meine Einbildung, die sollte ich bestimmt mal diese Bildung ablegen, dann wird man angeguckt. Ich bin jemand, der verhältnismäßig leicht Kontakt schließt. Ich denke mal, freundliche Worte sind, tun nicht weh oder dass man auch, aber das fällt mir, glaube ich, immer noch ein bisschen schwer. Da halte ich mich manchmal, in, wenn ich das mitkriege, wo sie denn herstammen. Und vielleicht ist es immer nur meine Einbildung. Wird auch vielleicht so sein. Aber dass ich dann erstmal gemustert werde, dann werde ich doch ruhig und warte ab. Aber ich muss auch sagen, nach wie vor, nach 30 Jahren, kann man da schon Gespräche führen. Würde man dann sagen, ach, warum hast du jetzt eigentlich überhaupt was gesagt? Weil es äußern sich Leute, die den Osten noch nie gesehen haben, die auch keine Ahnung haben und sind dann so, das, was sie gehört haben, tun sie dann auch kund und merken nicht mal, dass das vielleicht auch wehtun kann. Und diesbezüglich bin ich vielleicht eher vorsichtig. Ich denke, die Jugend hat es da einfacher und das soll auch so sein.
Ja, wie ist das für deine Kinder? Ist das für die eine Kategorie?
Nein.
Ja, das ist interessant.
Nein. Also ich bin jetzt ehrlich, ich habe mit ihnen noch nicht drüber gesprochen, aber mein zweiter Sohn bewegt sich da absolut frei. Er ist selbstständig, kann er keine Hemmung haben. Er ist auch charakterlich sehr gestählt. Wer möchte, kommt mit ihm ins Gespräch, wer nicht, finde ich großartig. So, das ist, und ich, nee, glaube ich nicht.
Ich frage mich ja gerade, ob die Wiedervereinigung an verschiedenen Stellen von Deutschland vielleicht schneller und leichter geht. Wir sind ja jetzt hier auch in so einer Mitteldeutschland, so einer Region, wo das alles miteinander leicht übergeht. Und in Berlin ist es ja auch oft so. Das ist ja auch so verwachsen, dass man da das gar nicht so präsent mehr ist. Aber ich frage mich, ob man Sachsen, was dann auch wahrscheinlich eine Grenzregion mit Bayern, ich weiß das ja, oh Gott, irgendwie schon, naja. Aber vielleicht ist Sachsen so eine Sache, die dann irgendwie abseitiger ist und vielleicht verwechselt es sich da langsamer, ob das da so regionale Unterschiede gibt. Ja, denke ich jetzt nur laut, weiß ich nicht.
Ja, es ist sicherlich auch unterschiedlich, wie das in den Familien erzählt wird oder ja, wie das dann für so die nachfolgenden Generationen ist, dann vielleicht erst, oder manchmal kommen die Themen ja dann auch nochmal mit einem Älterwerden oder genau.
Aber was du so sagst, regional, das kann schon sein, weil du jetzt auch Sachsen ansprichst. Sachsen hatte ja gleich einen westdeutschen Ministerpräsident. Und der ist da schon auch recht forsch. Und ich muss auch Sachsen huldigt ihn auch sehr. Ja. Und er hat da viel in Sachsen bewegt. Ja, das ist, ich kann da jetzt wenig zu sagen, aber man weiß es nur von außen. Und er hat, wenn man jetzt so mal schauen würde, was in Sachsen alles gewachsen ist in dieser Zeit, das war schon eher... hat viele Dinge sicher nicht zugelassen, die passiert sind irgendwo anders. Ja. Und er war auch sehr offen. Und von der Worte her kann das schon möglich sein, dass Sachsen so ein bisschen da vor Pirscher oder vor Reiter oder sie hatten es besser oder besser, das weiß ich nicht, anders. Es war einfach jemand, der die Strukturen kannte und nicht sich da erstmal tatsächlich reinsetzen musste und war aber hier noch viel zu tief verwurzelt. Und ja, man konnte ihm viele Dinge überschütten. Ich denke, das ist bei diesem Ministerpräsidenten nicht passiert. Mag sein, dass du da recht hast und sagst, strukturell ist ein Unterschied. Ich denke, wenn man so durchgeht, ist da schon ein Unterschied. Wenn wir da Mecklenburg-Vorpommern, die da ganz schön zu kämpfen haben, rechter Agrarstaat.
Schon immer gewesen, glaube ich.
Richtig, genau. Die jetzt durch Urlaubezentrum und allem durch die Ostsee, das musste man ja erstmal alles aufbauen. Wie heißt es so schön, vermarkten. Ja, das musste ja alles erstmal kommen. Dass es da wunderschön ist, das ist ja keine Frage, aber es muss dir auch nahegebracht werden, dass das so schön ist und dass es sich lohnt, dahin zu fahren.
Ich würde gern noch eine Frage stellen, die wir allen stellen, nämlich inwiefern du eigentlich den Begriff Wende für passend oder unpassend hältst für diese Zeit. Wäre auch die Frage, welche Zeit deckt der eigentlich ab und ist es, oder sind wir heute auch immer noch in einem Prozess der Wende? Aber das Wort an sich, ja, ist es was, du denkst, ja, das passt, oder benutzt du es, ja, weil es irgendwie so gängig ist und alle wissen mehr oder weniger, was damit gemeint ist, oder gibt es vielleicht einen besseren Begriff, der eigentlich passender wäre?
Da muss ich jetzt ein Stück passen. Ich habe da sicher das übernommen, weil es alle sagen. Aber es ist eine gute Frage. Und meistens ertappe ich mich dabei, wenn mich jemand gefragt hat, und ich bin auch, dass das bei mir immer ein bisschen nachhält. Und ich denke auch drüber nach, werde ich jetzt sicher auch, aber kann im Moment sicher dazu keine Antwort geben und sagen und bleibe dabei, es war für jeden im Großen und auch persönlich eine Wende. Beziehen wir es jetzt mal darauf. Denn da, jeder musste sich, ich würde jetzt nicht sagen, neu erfinden. Denn man ist ja doch das geblieben, was man bis dato war. Man musste sich anders einstellen, umdenken, aber versuchen auch der zu bleiben, der man ist. Weil ich glaube, sonst wäre man wohl ganz vom weggerutscht. Die Wende, die 89, sagen wir es mal so, angefangen hat, glaube ich, würde ich jetzt fast so kühn mal behaupten, ist nie abgeschlossen worden. Entweder wird es mal mit einer Generation so sein, aber alle die, die noch so in dieser Zeit oder diese Zeit erlebt, sage ich jetzt so mal, alles, was mein Alter ist und auch sicher noch jünger, man könnte jetzt rechnen, für die wird es, glaube ich, immer eine Wende sein, bis zum Ableben.
Ja, oder eben diese Umbruchszeit. Richtig. Oder ich fand auch schön, du hast gesagt, es war auch eine Zeit auch des Aufbruchs. Also auch das,
genau.
Wieder, ja, vielleicht ist das auch eine interessante Perspektive, dass es irgendwie auch in was Neues irgendwie ging. Mit aller Kritik oder man sich fragen kann, was wäre eigentlich, wie hätte man es sich eigentlich lieber gewünscht. Aber ja, vielleicht sind es einfach auch mehrere Worte, die verschiedene Facetten oder es ist ja einfach auch so komplex, auch schwer es in einem Wort irgendwie zu fassen.
Das fängt ja damit an, dass man diese Gesellschaftsordnung hat sich zerschlagen. Was auch, wie auch immer man darüber denkt. Ich meine, es war schon ein vorgezeichneter Weg in der DDR, wenn man auch sein Leben geführt hat. Ich meine, es gab einfach Strukturen. Wenn man wurde geboren, wir sind zur Schule gegangen, es war eine Schulpflicht, 8. Klasse, 10. Klasse, danach hat man einen Beruf gelernt, das war so, da gab es auch nichts anderes und das war ja schon vorgeschrieben und jetzt auf einmal, das änderte sich und das, ich glaube, ich sehe das auch so, wir haben, man redet immer, wir hatten einen gewissen Druck, das mag man so sein, das mag auch so gewesen sein, es war uns vorgegeben und wir hätten noch nicht drüber nachgedacht, da das anders zu denken. Aber wenn ich jetzt so überlege, ein gewisser Druck ist nicht unbedingt was Schlechtes aus meiner Sicht. Ich kann jetzt nur von meiner Sicht, weil wenn ich so breit gefächert mal schaue, wenn manch einer vielleicht ein bisschen Druck hätte, wäre es manchmal von Vorteil, einfach um seinen Weg zu gehen. Aber das entscheidet jeder jetzt für sich. Es gibt ja so, wenn ich mal so ein bisschen abschweifen darf, gibt ja immer so mit diesen schlechte Kindheit gehabt und. Meine Meinung ist, jeder hat ab einem gewissen Alter sein Leben in der Hand. Und dessen sollte er sich bewusst sein, was er damit macht. Er kann das, was er erlebt hat, nach sich ziehen. Er kann damit sein ganzes Leben, auf Deutsch gesagt, vertrödeln. Oder er sagt, ja, das war für mich eine Lehre, das möchte ich nicht. Oder manches war, es kann nicht alles schlecht gewesen sein, das war gut, das werde ich weiter verfolgen. Und somit glaube ich immer, sollte man sich immer irgendwann mal vielleicht einen eigenen Druck auferlegen.
Und das ist eben das Spannungsfeld, finde ich auch, in der Zeit dieser Umbruchsjahre, Es war strukturell, wurde es den Leuten sehr schwer gemacht. Ne, dass sie haben nicht selber entschieden, dass ihr Betrieb irgendwie abgewickelt wird und sie sich völlig nochmal einen neuen Beruf oder ganz neu orientieren mussten. Und also es gab ganz viel strukturelles Vorgegebenes und es gab aber ja darin auch die Freiheit, individuell zu gucken, was mache ich daraus, wie sehr, oder wo gucke ich neu hin, wo gehe ich hin, wie nehme ich mein Leben dann wieder auch in die Hand. Aber das ist natürlich trotzdem eine große Herausforderung, ich denke, für Menschen heute auch immer wieder, sich in der Gesellschaft einen Platz zu finden, zu denken, was will ich machen, was kann ich.
Ich denke mal, wenn wir jetzt den Platz finden, ist das vielleicht sogar noch schwerer geworden. Mhm. Wenn damals, es war ja, es, ja die Wende und es war der Staat, wenn wir es einfach so wollen. Ja, man sagt ja auch, alles Schlechte wirkt etwas Gutes. Es kommt drauf an, was man daraus macht. Das ist jetzt ganz gewiss nicht so leicht dahergesagt, weil ich ja meine Geschichte eigentlich schon erzählt habe. Aber wir haben uns ja im Vorfeld schon mal unterhalten und da hast du mir gesagt, es wird zu viel gemeckert. Der Meinung bin ich auch. Und genau, glaube ich, trifft das dann auch darauf zu. Es sollte jeder mal, und wenn es nur ein paar Minuten sind, wenn man nicht so viel Zeit hat, darüber Minuten sein Leben mal in die Hand nehmen. Und was möchte ich damit machen? Vor allen Dingen, was kann ich damit machen? Und was möchte ich damit machen? Und ich glaube, dann würde es wohl ein Stück einfacher, weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde jetzt sagen, das ist schon einfach. Aber vielleicht kann man es einfach machen.
Das ist doch vielleicht ein ganz gutes Schlusswort für heute. Vielen Dank. Danke für die Offenheit und dass wir Einblicke bekommen konnten in diese ja sehr auch schwierige Zeit für dich. Und ich finde, es endet, also genau, vielleicht wirklich in diesem, es war doch auch ein Aufbruch trotz aller Schwierigkeiten. Und das finde ich, nehme ich auf heute, für heute auf jeden Fall mit. Das Gefühl, ja, nicht so viel meckern, Sachen in die Hand nehmen, Dinge verändern. Das finde ich, ist ein schöner Ausblick.
Ja, ich fand auch sehr schön, vielen Dank. Wobei, und das erzähle ich jetzt so langsam, da hätten wir auch gegebenenfalls schneiden können, ich immer auch noch sage, ja, selbst in die Hand nehmen, aber man braucht auch Glück immer manchmal.
Ja,
das haben wir heute unbedingt auch gehört.
Ja, das ist, stimmt, das ist vielleicht auch manchmal offen sein, dass man dem Glück offen steht. Ich muss sagen, ich habe eine wunderbare Familie, ich habe wunderbare Freunde. Nach wie vor, da hat sich so gut wie nichts geändert. Und ich muss auch sagen, ich danke euch beiden. Wir haben uns ja im Vorfeld, ich finde es großartig. Es wird heute manchmal so, ja, die Ollen und was sagen die schon. Ich finde es großartig. Es muss Ältere geben und es muss Junge geben. Und wenn die Jungen und die Alten sich einfach mal unterhalten und die Alten respektieren, was die Jungen sagen, und die Jungen respektieren, was die Alten sagen. Ich muss sagen, ich habe in einem Team gearbeitet, das so gemischt war, und es war positiv. Und ich möchte euch beiden auch danken. Also für mich war das heute großartig. Ich könnte, glaube ich, stundenlang mit euch erzählen. Und ja, ganz lieben Dank.
Ja, danke dir und vielleicht kommen wir ja nochmal für einen zweiten Teil zurück. Für heute war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.